Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 23. November.
Ein Umstand, den wir schon seit Monaten beschreiben. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein.
So sprach gestern unser Gesundheitsminister Jens Spahn zum Volke. Da muss man schon erstmal schlucken. Gekonnte Krisenkommunikation ist das sicherlich nicht. Deutschland in der Vorweihnachtszeit befindet sich im emotionalen Aufruhr. Die vierte Welle ist im vollen Gange. Sie kam mit Wucht und sie kam auch mit Ansage. Und sie wird so schnell auch nicht mehr abreißen. Nicht abreißen können. Dafür gibt es nicht genug Impfstoff, weil BioNTech jetzt auch noch rationiert wurde. Dafür gibt es nicht genug Impfärzte, weil die Impfzentren großflächig geschlossen wurden. Und dafür gibt es auch nicht genug Zeit, weil auch die Boosterimpfung nicht sofort wirken kann. Auf die Hausarztpraxen kommt es jetzt an, mal wieder Déjà-vu. Und für sie heißt es viel Arbeit und viel extra Aufwand. Das Ganze bei einer ziemlich undurchsichtigen Informationslage. Jens Spahn weiß, wovon hier die Rede ist.
Verstehe ich den Ärger der Ärztinnen und Ärzte? Ja, natürlich verstehe ich den. Ich spüre den auch.
Aber damit wir auch wissen, was da los ist und der Minister vielleicht auch im Detail, rufen wir jetzt an. Und zwar in einer ganz normalen Arztpraxis bei der Allgemeinmedizinerin Dr. Margit Inacker in einem Vorort von Berlin. Möge sie uns ihre Sicht der Dinge und ihre Gefühle schildern. Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. Margit Inacker.
Ja, guten Morgen, Herr Steingart.
Die pandemische Lage nationaler Tragweite ist ja beendet offiziell, aber wie stellt sich das bei Ihnen in der Praxis dar? Das würde mich interessieren heute Morgen.
Es ist so chaotisch wie noch nie. Das, was uns Hausärzten zugemutet wird, ist schrecklich. Jedes Jahr ist es ja das Gleiche. Ab Oktober bis Ende März treten ganz viele grippale Infekte auf, sodass wir uns um diese Patienten kümmern müssen. Dann ist es so, dass wir ab Oktober, November, Dezember Hunderte von Menschen gegen Grippe impfen müssen. Und hinzu kommt jetzt natürlich, dass wir alle Patienten gegen Covid boostern müssen. Dann ist es schwierig für uns, dass die STIKO immer wieder ihre Empfehlungsveränderungen geben. Anfänglich hieß es so, dass Grippeimpfung und Covid-Impfung, dass ein Abstand von 2 Wochen gewährleistet sein muss. Dann hieß es, wir könnten es parallel impfen, was ja theoretisch leichter sein könnte. Aber da die Terminierung ja schon Wochen vorher stattfinden, war das auch nicht hilfreich.
Ist denn das Wartezimmer im Moment voll? Sind denn die Menschen überhaupt interessiert? Es wird ja oft von Impfmüdigkeit berichtet, aber wie sieht es bei Ihnen im Wartezimmer aus?
Also konkret ist mein Wartezimmer natürlich nicht voll, weil ich natürlich darauf achte, dass der Mindestabstand eingehalten wird.
Sehr gut.
Aber ansonsten ist mein E-Mail-Fach am 4.11., als klar wurde, dass jeder Bürger sich boostern lassen kann, voll gelaufen. Ich hatte hunderte von E-Mails in meinem E-Mail-Programm und musste natürlich sehen, dass ich jedem Patienten in irgendeiner Weise eine Antwort gebe. Und ich bin mit meinen Terminen jetzt natürlich Anfang Februar angelangt, konnte dann den Patienten nur noch anbieten für Februar-Termine, was dann zur Folge hatten, dass wir wüst beschimpft wurden in unflätigster Art und Weise, weil die Patienten nicht einsehen, dass wir nicht sofort ihren Wunschtermin für sie zur Verfügung stellen. Aber mehr als 2 Stunden pro Tag können wir, die wir jetzt hier seit 2 Jahren stehen, einfach nicht mehr den Patienten halt bieten.
Haben Sie denn genug Impfstoff im Kühlschrank, dass theoretisch zumindest jetzt geboostert werden kann, bis der Arzt kommt?
Ich fange jetzt erst wieder an zu impfen, weil ich alle meine Patienten entsprechend der Gesundheitsministerkonferenz bereits im September alle Patienten über 60 geboostert hatte. Ja, wir haben jetzt Impfstoff bestellt, aber Herr Spahn macht es uns da ja auch wieder schwierig. Am Freitag hat er ja ganz spontan entschieden, dass wir jetzt keinen BioNTech-Impfstoff mehr bekommen, den wir schon auch, wir müssen ja mal 2 Wochen vorher den Impfstoff ordern, dass wir den nicht mehr bekommen. Ich habe natürlich alle meine Patienten unter der Maßgabe, dass sie BioNTech bekommen, einbestellt. Und jetzt erfahre ich am Wochenende, dass wir jetzt nur noch 30 Impfdosen BioNTech pro Woche bekommen, aber Unmengen können wir gerne bekommen von Moderna. Wir wissen aber den Umgang von Moderna gar nicht, wie man sie aufzieht. Das müssen wir uns jetzt selber erarbeiten, werden wir sicherlich auch schaffen. Aber jeder Patient, der jetzt zu mir kommt, kommt in der Vorstellung, dass er BioNTech geimpft bekommt. Das heißt, der Beratungsaufwand, den wir jetzt bringen müssen, die Patienten zu überzeugen, bleiben Sie hier. Moderna ist natürlich ein guter Impfstoff, aber die Patienten kennen jetzt BioNTech.
Insgesamt ist ja die Informationspolitik des Ministers der Bundesregierung von zweifelhafter Güte. Man erfährt nebenbei als Zeitungsleser, dass die Impf-Immunschutzwirkung von diversen Impfstoffen schon nach 5 bis 7 Monaten abläuft. Man erfährt nebenbei von Herrn Drosten, dass die Tests doch nicht so genau sind und viele, die Corona haben, es gar nicht merken anhand des Tests. Wie geht das Ihnen als Ärztin? Werden Sie vorab informiert? Haben Sie gute Informationen? Haben Sie das Gefühl, im Bilde zu sein?
Nein, das habe ich überhaupt nicht. Selbst auch nicht von unserer Kassenärztlichen Vereinigung. Ich bin zwar in einem E-Mail-Verteiler und bekomme Informationen, die bekomme ich aber 5 bis 7 Tage später, als dass ich mir die Informationen selbst schon aus dem Netz herausgearbeitet hätte oder eben aus anderen Medien. Nein, ich fühle mich nicht gut informiert. Wir werden genau zur gleichen Zeit informiert wie jeder Patient und jeder andere Mensch. Wir können uns nicht darauf vorbereiten.
Aber wie kann man dann ein Beratungsgespräch sich vorstellen? Das stelle ich mir schwierig vor, wenn der Informationsvorsprung so gering oder gar nicht vorhanden ist.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein, wenn die Patienten kommen und Moderna verabreicht bekommen.
Wie würden Sie in einem Satz Ihren Gemütszustand beschreiben?
Ich bin schon unheimlich frustriert, körperlich erschöpft. Und ja, am Wochenende habe ich schon überlegt, ob ich aufhöre mit dem Impfen. Ich habe jetzt Termine bis Anfang Februar und ich wollte jetzt einfach noch diese Woche abwarten. Und dann entscheide ich mich eventuell auch aufzuhören mit dem Impfen. So wie es, glaube ich, in Brandenburg, ich kenne nicht genau die Zahl, ich glaube 50% der Hausärzte impfen nicht mehr mit. Obwohl ich eigentlich als meine Kernaufgabe in so einer pandemischen Phase sehe, mitzuhelfen, zu impfen. Aber wir haben das ganze andere Programm ja auch noch parallel, was zu bewältigen ist. Und das ist einfach wirklich, ja, extrem schwer mit so kleinen Teams zu organisieren.
Dann bedanke ich mich, auch wenn man sich einen zuversichtlicheren Gesprächsverlauf gewünscht hätte. Ich bedanke mich für die Ehrlichkeit, für die Auskunft über das, was derzeit in den Praxen sich abspielt, und halten Sie durch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, das darzustellen, Herr Steingart. Auf Wiederhören.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Janusz Reiter war polnischer Botschafter in Deutschland und später für sein Land auch in Amerika der Botschafter. Er bleibt ein überzeugter Europäer, erfordert mehr Courage von uns allen.
Und Europa muss von anderen, von Menschen in anderen Ländern nicht nur beneidet werden um seinen Wohlstand, sondern es muss auch, man muss auch den anderen imponieren.
Anne Schwedt von der Wall Street analysiert die neuesten Zahlen der Softwarefirma Zoom, und Annette Weisbach aus Frankfurt am Main erklärt, wie Börse und Merkels Corona-Politik miteinander reagieren. Wir gedenken des legendären Schauspielers und Cholerikers Klaus Kinski. Und wir freuen uns über eine mehr als nur gerührte Adele.
Das trifft mitten ins Mark der Rechtsstaatlichkeit. Das hat es so noch nie gegeben. Und darüber diskutieren wir,
sagt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über den polnischen Versuch, das EU-Recht in Frage zu stellen. Es sei in Teilen, so die polnischen Richter, nicht mit der nationalen Verfassung vereinbar. Es geht um die Frage, wer ist oben und wer ist unten. Und die Polen wollen, dass das polnische Recht vor dem Europarecht kommt. Europa will, dass es umgekehrt ist. Europa und Polen gehen also schweren Zeiten entgegen. Die populistische Regierung in unserem Nachbarstaat fordert die EU-Gemeinschaft heraus. Naja, und die Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze kommt noch hinzu. Die zeigt ein Dilemma unserer Migrationspolitik, dass es gar keine europäische Migrationspolitik gibt. Die EU, so scheint es, zerbricht an den eigenen Idealen, und ein Diktator wie Lukaschenko macht sich das zu eigen. Oder sieht es für Europa doch besser aus, als wir gemeinhin denken? Ist das nur eine Phase, an deren Ende Polen und die ganze EU doch zueinander finden als die eine Wertegemeinschaft. Und welche Rolle spielt Russland eigentlich in diesem Spiel? Ich habe über all das mit Janusz Reiter gesprochen. Er war Mitte der 90er Jahre der polnische Botschafter in Deutschland und wurde später Botschafter seines Landes in den USA. Der Mann ist von Hause aus Germanist und Publizist, gelernter Journalist, der unter Pseudonym in den Jahren der Militärdiktatur von Jaruzelski geschrieben hat. Er hat in Warschau ein Institut für internationale Beziehungen gegründet. Sein Denken ist kosmopolitisch und sein Herz schlägt für Europa. Die Kurzversion dieses Gespräches gibt es hier und jetzt und am Samstag dann die Langversion auf thepioneer.de. Wir hören hier einen Mann, der an Europa glaubt und der daran mitbaut, dass der Glaube zur Gewissheit wird. Einen schönen guten Morgen, Janusz Reiter.
Hallo, Herr Steigert.
Herr Reiter, Polen ist für viele Deutsche und für viele Europäer derzeit ein schwieriges Nachbarland, ein schwieriges europäisches Nachbarland, weil das EU-Recht, auf das wir uns glaubten, alle verständigt zu haben, von der polnischen Regierung nicht als solches anerkannt wird. Man möchte souverän sein in Rechtsfragen. Können Sie das nachempfinden? Wer hat Recht?
Ich kann das nachempfinden, aber ich kann das nicht akzeptieren. Denn ich glaube, es gibt einen Raum, wo man über Souveränität sprechen, auch streiten kann. Aber dazu gehört nicht das Recht. Ich glaube, wir brauchen alle in der EU eine gemeinsame Geschäftsgrundlage. Und das ist das europäische Recht. Und darüber kann man eigentlich nicht streiten. Es hat keinen Sinn.
Das heißt, Europäer zu sein bedeutet auch, und das wäre die unbequeme Wahrheit, bedeutet auch ein Stück Souveränitätsverlust.
Ja, und Souveränitätsgewinn. Man muss sich auch fragen, würde Polen in dieser geografischen Lage real souveräner sein, wenn es heute nicht in der EU wäre und in der NATO übrigens auch? Nein, selbstverständlich nicht. Es wäre einsamer, schwächer. Wenn das Souveränität ist, ja, dann bin ich gerne bereit, darauf zu verzichten. Auch Souveränität in diesem Sinne, selbstverständlich.
Sie spielen an auf die nicht ganz leichte Situation an der weißrussischen Grenze mit allem, was das wiederum für das Verhältnis Polen auch zu Russland selber bedeutet. Wie ist die Situation? Fühlen Sie als Pole sich derzeit von den östlichen Nachbarn bedroht?
Polen in den 90er Jahren und auch die anderen Länder der Region der EU und der NATO beitreten wollten, dann gab es einige wichtige Motive. Das eine Motiv war selbstverständlich, den wirtschaftlichen Rückstand abzubauen nach den Jahren des Kommunismus. Aber ein wichtiges Motiv, insbesondere für Polen, wichtiger als für die anderen Länder, war auch Sicherheit, das Dazugehören. Damals in den 90er Jahren, da war Russland schwach, mit sich selbst beschäftigt, war das eher so ein Ausdruck des historischen Denkens oder der Intuition. Heute, in dem 21. Jahrhundert, wissen wir, das ist real. Man braucht keine Intuition. Man muss nur genau hingucken. Wir hatten ja in Belarus in diesem Jahr vor nicht so langer Zeit ein riesiges Militärmanöver, Zapad. Jetzt haben wir diese Grenzkrise. Das alles bedeutet, die EU ist unter Druck und Polen mit der EU. Das ist keine lokale Angelegenheit zwischen Polen und Belarus. Das ist eine europäische Angelegenheit. Die Europäische Union ist unter Druck vom Süden und vom Osten. Der vom Osten betrifft Polen selbstverständlich viel mehr, viel stärker als der vom Süden.
Deutschland versucht ja, dem polnischen Nachbarn hier nahe zu sein und zu helfen, auch bei den Grenzkonflikten zu helfen. Fühlen Sie sich sozusagen im Moment mit den Deutschen wohl in dieser Situation?
Ja, ich finde, Polen braucht die Unterstützung und die Solidarität der Partner, der Nachbarn in der Europäischen Union eben. Allein weil die EU eben eine Solidargemeinschaft ist. Aber zweitens, es geht ja dabei um die Europäische Union. Die Europäische Union wird getestet. Sie wird jetzt an ihrer östlichen Grenze getestet. Und ich glaube, daraus muss man Schlussfolgerungen ziehen. Nicht nur für diese Krise, sondern diese Krise zeigt nur, wir haben hier einiges zu tun an dieser östlichen Grenze.
Wie gucken Sie heute auf Putin? Wer ist Putin für Sie? Ein Diktator?
Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich weiß nicht, was
trotz der Wahlen.
Also, ich bitte Sie. Putin ist jemand, der sich das Ziel gesetzt hat, Russlands alte Größe wiederherzustellen. Das ist eine Entscheidung, die ich weiß nicht, ob er mit dieser Entscheidung sozusagen an die Spitze der Politik gegangen ist oder ob er diese Entscheidung erst später traf. Aber im Grunde genommen hat Russland die Entscheidung getroffen oder Putin hat sie getroffen. Nicht das Glück des Einzelnen, sondern die Größe des Staates ist das Ziel. Also nicht, was in der amerikanischen Verfassung steht, Pursue of Happiness, sondern eben die Größe des Staates, in dem die Menschen sich wiedererkennen können, auch wenn es ihnen so schlecht geht.
Haben wir ihn dahin getrieben, wir Deutschen, als er seine Hand ausstreckte mit seiner Rede im Deutschen Bundestag und diese ausgestreckte Hand nicht angenommen wurde?
Was hätten Sie anders machen wollen können? Was der Westen damals Putin zuliebe hätte machen können, wäre zu erklären, Polen, das ganze Ost-Mitteleuropa, das ist nicht unsere Sache. Bedienen Sie sich bitte. Das wäre keine kluge Entscheidung. Moralisch will ich sie gar nicht bewerten. Nein, es gab so viele Angebote zur Kooperation. Das ist eine Frage, was für ein Staatsmodell man verfolgt. Putin denkt in sehr konservativen Kategorien. Er hat ja vor kurzem auch in einer großen Rede erklärt, er wolle einen gemäßigten Konservatismus. Er will sich als sozusagen der große Fürsprecher des Konservatismus einschließlich, also christliche Werte und so weiter, stilisieren. Ich möchte nicht in einer Welt leben, die so aussieht, wie er sich das vorstellt. Was die Russen für Entscheidungen treffen, das ist ihre Sache. Ob sie diese Entscheidungen frei treffen können, das ist eine andere Sache. Aber das Problem liegt auch darin, Putin trifft nicht nur die Wahl für Russland, sondern er ist überzeugt, dass der Westen schwach ist und Schwäche kommt bei Leuten, die so geprägt sind wie Putin, nicht gut an. Und wir geben ihm zu viele Chancen zu glauben, dass Europa und dass der Westen schwach seien.
Vielleicht ist der Westen ja schwach, Herr Reiter. Vielleicht ist der Westen ja schwach, was wir in Amerika sehen. Sie waren Botschafter auch für Ihr Land in den Vereinigten Staaten, in Washington und hier in Deutschland. Vielleicht ist der Westen ja nicht gerade auf dem Zenit seiner Strahlkraft.
Der Westen erlebt eine Schwächeperiode. Daran gibt es, glaube ich, keinen Zweifel.
In Kabul war das ja geradezu körperlich und auch unter Schmerzen zu besichtigen.
Auch wirtschaftlich steht Europa nicht am besten. Amerika ist kein blühender Staat heute, aber die amerikanische Wirtschaft wächst 50% schneller als die europäische Wirtschaft. Wir haben in Europa das Problem, dass die Geopolitik, vor der wir uns schützen wollten, uns jetzt einholt. Bei den Migranten, das ist ja sozusagen das sind Menschen, die die Weltpolitik, die Geopolitik vertreten. Und wir haben die Ungewissheit über die Rolle Amerikas in Europa in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten. Also wir haben es gibt viel Unsicherheit und das empfinden die Menschen. Die Frage ist, wie reagiert man darauf? Zieht man sich zurück in das eigene Schneckenhaus oder stellt man sich dieser Herausforderung? Und das bedeutet, wenn wir nicht zu der Welt kommen, die uns herausfordert und fordert, dann kommt die Welt zu uns. Europa muss die Menschen verteidigen, im Innern, wie Macron sagt, und nach außen, aber eben nicht unbedingt nur durch Mauerbau, sondern durch eine Politik, die auch Machtprojektion meinetwegen. Und Europa muss von anderen, von Menschen in anderen Ländern nicht nur beneidet werden um seinen Wohlstand, sondern es muss auch, man muss auch den anderen imponieren.
Ihre Stimmung bezüglich Europa in einem Satz?
Ich will die Hoffnung mir nicht nehmen lassen.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Janusz Reiter, für diesen gemeinsamen Ausritt über unseren Kontinent. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da interessiert man sich für Joe Biden und seine Entscheidung, den amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit zu nominieren. Dass der Senat diesen Schritt dann als nächste Instanz abnicken wird, das gilt als, ich würde sagen, gesichert. Und damit dürfte Powell weitere 4 Jahre die Geschicke der Notenbank lenken. Und damit gehen wir nach New York, an die Wall Street, genauer gesagt zu unserer Kollegin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Wie haben die Märkte auf diese Entscheidung des Präsidenten reagiert und was, Anne, darf man von Powell in den nächsten 4 Jahren erwarten?
Also direkt nach der Entscheidung ging es an den Märkten erstmal nach oben. Sicherheit ist immer besser als Rätselraten und eine gewisse Kontinuität in der Fed-Strategie ist auch besser als ein Strategiewechsel. Was Neues gab es aber trotzdem. An die Seite von Powell nominierte Joe Biden die Ökonomin Lael Brainard. Die soll jetzt Fed-Vizechefin werden. Die größte Herausforderung für Powell wird jetzt sein, wie er mit der steigenden Inflationsrate umgeht. Bisher hieß es ja seitens der Fed immer, dass das nur ein vorübergehender Effekt nach der Corona-Pandemie sei. Analysten hier gehen aber inzwischen schon so weit, dass sie sagen, dass weitere schlechte Nachrichten an der Inflationsfront hier eine größere Marktkorrektur auslösen könnten. Bisher hat Powell noch keine Andeutungen gemacht, die Zinsen bald anheben zu wollen. Wenn das mit der Inflation aber so weitergeht, wird er bald keine andere Wahl mehr haben, als mit einer Zinserhöhung da dagegen zu wirken. Das würde dann wiederum aber die wirtschaftliche Erholung stoppen.
Und dann lass uns doch noch auf die Quartalszahlen von Zoom schauen. Die Anleger waren ja richtig enttäuscht. Es ging mächtig nach unten. Was, Anne, ist da los?
So schlecht waren die Zoom-Zahlen eigentlich gar nicht. Beim Umsatz konnte Zoom im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35% zulegen, beim Gewinn sogar um 71%. Das war beides mehr als von Analysten erwartet. Trotzdem ging es für die Zoom-Aktie im regulären Handel um knapp 3,6% nach unten und im nachbörslichen Handel kam da nochmal ein Minus von mehr als 6% obendrauf. Auf das ganze Jahr gesehen ist das ein Minus von 28%. Warum also die Enttäuschung? Das hängt direkt mit dem Verlauf der Corona-Pandemie zusammen. Zoom konnte zwar im vergangenen Quartal immer noch wachsen, aber weit nicht mehr so schnell als noch während der Pandemie, als so gut wie alle Zoom benutzt haben. Nicht nur für Business-Meetings, sondern auch Schule, Online-Yoga, Dates, Kochstunden, mit Freunden Filme schauen, auch wenn man gar nicht zusammen war während des Lockdowns. Also die Anleger schauen da eher in die Zukunft und sehen, dass Zoom mit dem Ende der Pandemie immer mehr Nutzer und auch Beliebtheit verlieren wird.
Und damit danke, Anne Schwedt in New York und wir gehen nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Angela Merkel hat angesichts der Corona-Lage neue Restriktionen gefordert, offenbar in einem Parteigremium. Und die Märkte haben trotz der Vertraulichkeit dieser Sitzung darauf reagiert. Klär uns auf, Annette, was die Worte der Kanzlerin an der Börse für Folgen hatten.
Die warnenden Worte der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel haben die Märkte deutlich verschreckt. Der DAX ist ins Minus gerutscht, aber auch der Euro hat deutlich nachgegeben. Denn die Devisenhändler, die schauen vor allem auf den wirtschaftlichen Ausblick. Und der verschlechtert sich natürlich, wenn wir wieder höhere Restriktionen bekommen in Europa, aber auch in der Eurozone, in anderen Ländern. Denn das belastet natürlich den wirtschaftlichen Ausblick. Und einzelne Aktien hat es jetzt gar nicht so sehr getroffen. Man kann eher sagen, dass der generelle Markt ein bisschen ausverkauft worden ist. Natürlich warten jetzt erstmal alle, wie die Situation sich entwickelt. Aber Investoren wissen ganz genau, dass nirgendwo anders auf der Welt die Corona-Krise momentan so schlimm ist wie in Europa.
Danke, Annette, und einen schönen schönen Tag dir in Frankfurt.
Vielen Dank, Gabor. Bis dann.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass heute vor 30 Jahren Klaus Kinski gestorben ist. Und das letztlich auch einen herben Schlag für die Talkshows in diesem Land bedeutet. Hier nochmal ein Ausschnitt aus dem legendären Auftritt im NDR mit Moderatorin Alida Gundlach.
Ja, wie bezahlst du? Was ist der Blödsinn? Dieser Quatsch, den Schauspieler erzählen, dieser Mist, den die da runterleiern, sagen, jetzt habe ich gerade einen dramatischen Film, jetzt mache ich eine Komödie. No one, who knows, who cares? Du versuchst mich in die Enge zu drängen.
Nein, das versuche ich nicht.
Es ist sinnlos.
Wirklich, aber so, ich versuche weil nur von Klaus Kinski etwas.
Außerdem kann ich dir antworten, das habe ich schon zu vielen Journalisten gesagt, ich kann dir antworten, natürlich mache ich nur für Geld, nur für Geld.
Schonungslos ehrlich klärt er uns hier über seinen dann doch recht simplen Antrieb für die Schauspielkunst auf. Kinski war sicher einer der schwierigsten Interviewpartner, die man vors Mikrofon bekommen konnte. Eine menschliche Wundertüte, absolut unberechenbar, wild, animalisch, ekstatisch und konsequent. Zum Beispiel, wenn ihm bei Aufführungen mal im Publikum zu viel gehustet wurde.
Entweder die, die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt.
Bei Zwischenrufen konnte er noch mal eine Schippe drauflegen.
Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau.
Legendär sind auch seine Wutausbrüche am Filmset. Hier zum Beispiel beim Dreh im brasilianischen Urwald. Da wurde an den Produktionsleiter eine Essensbeschwerde adressiert.
So blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue.
Was?
Existierst du überhaupt nicht für mich?
Nimmst es, wie du es willst, aber ich sag, du sollst dich bitte benehmen wie ein Mensch hier. Ja?
Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch!
Anfang der 80er Jahre verließ Kinski Europa in Richtung Amerika. Dort ging er dann endgültig von uns. Am 23. November 1991 in Kalifornien, vor heute also genau 30 Jahren. Und seine Asche wurde vor der Golden Gate Bridge im Pazifik verstreut. Kinski, der seine Karriere als Rezitator von Gedichten, beispielsweise von Nietzsche, begonnen hatte, starb.
Vereinsamt. Die Krähen schreien und ziehen schwirrend flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach wie lange schon. Was bist du, Narr, vor Winters in die Welt geflohen? Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man echte Superstars noch so richtig aus der Fassung bringen kann. Der britische Fernsehsender ITV hat am Sonntag ein exklusives Konzert von Adele ausgestrahlt. Der Rahmen war recht intim gehalten im Londoner Palladium. Viele Freunde, Familie, jede Menge Promis, selbstverständlich. Samuel L. Jackson war da, Dua Lipa, Andrew Lloyd Webber, Boy George und die Schauspielerin Emma Thompson. Das Konzert wurde dann mittendrin für eine kleine Fragestunde unterbrochen. Und die zuletzt erwähnte Emma Thompson wollte von Adele das Folgende wissen.
When you were younger, was there someone who kind of supported you or inspired you or sort of go on?
Ob es eine Vorbildfigur in ihrer Jugend gegeben habe. Jemand, der die ganz junge Adele inspiriert habe. Mit Blick auf den Lebensweg, den sie später eingeschlagen hat. Ja, da sagt Adele, genau diesen jemand gab es. Und das war ihre Englischlehrerin.
Yeah, I had a teacher at Chestnut Grove who taught me English. She was so bloody cool. So engaging. I really look forward to my English lessons.
Und dann geschah es ganz hinten im Saal. Erhebt sich plötzlich eine Frau von ihrem Platz und kommt langsam zur Bühne gelaufen.
Is she here?
She's here tonight.
Miss MacDonald, die Lehrerin, war also im Saal. Sie, die Adele die Schönheit der englischen Sprache gelehrt hatte, die sie zum Lesen animierte und mit der sie einst wild in der Schulcafeteria getanzt hat.
Hello, hi. Oh my God, I'm so proud of you.
Die Produktionsfirma hatte diese Überraschung für Adele natürlich genauestens geplant und inszeniert, aber Adele war eben nicht nur überrascht, sie war gerührt. Adele musste nachgeschminkt werden, weil die Tränen sichtbare Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen hatten. Und in der Zwischenzeit bat sie den englischen Komiker Alan Carr, der in der ersten Reihe im Publikum saß, doch mal eben die Show zu übernehmen. Er solle doch einfach singen, zum Beispiel ihren alten Hit Make You Feel My Love.
Thank you so much. This goes out to all the lovers. Tonight. When the rain is...
Okay, reicht schon. Na dann doch lieber das Original. Und ein Hoch bei dieser Gelegenheit auf alle Lehrerinnen und Lehrer heute Morgen.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace.
Ich wünsche Ihnen einen optimistischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years. To make you feel my love, I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make.